Kulturjournal.
Heute mit Benno Feichter und diesen Stationen und Themen. Zuerst steigen wir auf ein Restaurantschiff, Schauplatz von Heinz Strunks neuem Roman. Dann gehen wir in die Galerie Hubert Winter, wo derzeit dem legendären Konzeptkünstler Lawrence Wiener eine Ausstellung gewidmet ist. Und am Ende der Sendung spazieren wir noch weiter ins Kino. Mit dem Film »So klingt das Leben«. Auf der Tonspur geben da Dudelsäcke die Klangfarbe vor und mit für diesen Sendeplatz ungewöhnlichen Klängen steigen wir jetzt in dieses Kulturjournal ein. Memories of Heidelberg sind Memories of you. Und von dieser schönen Zeit, da träume ich immer zu. Peggy Marps Schlager Memories of Heidelberg läuft in Heinz Strunks neuem gleichnamigen Roman auf einem Restaurantschiff in Dauerschleife. Strunk ist Comedian, Radiomoderator, Musiker, Satiriker, Schauspieler, Regisseur und Autor. 2004 ist sein autobiografisches Debüt »Fleisch ist mein Gemüse« erschienen. Seither hat er rund 15 Bücher veröffentlicht. Etwa der Goldene Handschuh, für den Strunk unter anderem für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war und den Fatih Akin zwischen Groteske und Horrorfilm für die Leinwand adaptiert hat. Morgen erscheint Strunks neuer Roman »Memories of Heidelberg« eben, wieder mit autobiografischen Bezügen. Tobias Wenzel hat ihn für das Kulturjournal gelesen und Heinz Strunk in Heidelberg getroffen. Der Autor kommt zu Beginn des folgenden Beitrags gleich selbst zu Wort, mit schönem Ausblick und weniger schönen Erinnerungen.
Rechte Hand der Philosophenweg und dann hier die Brücke mit der Neckar und dann der Blick aufs Schloss. Das ist ja schon wirklich eine Märchenkulisse.
Heinz Strunk genießt das Panorama von der alten Brücke in Heidelberg. Aber er erinnert sich auch an die unerfreuliche Quelle seines neuen Romans »Memories of Heidelberg«. Vor Jahren fühlte sich der Autor hier als Dauergast auf einem Restaurantschiff in der Nähe seines Hotels von Mal zu Mal schlechter behandelt. Von der Brücke aus sieht man, wie im Roman liegt unweit von einem teuren Hotel ein Gastroschiff am Neckarufer.
Vermutlich ist es das. So sah es aus. Ich glaube nicht, dass es das ein zweites Mal gibt.
Im Roman verbringen die Mit-50er Isolde und Bertram aus Oldenburg eine Woche in einem überteuerten Boutique-Hotel am Neckar in Heidelberg. Der melancholische und übergewichtige Bertram möchte am liebsten gleich wieder zurückfahren. Aber Isolde zuliebe reißt er sich zusammen und geht auf ihren Wunsch hin mit ihr fast jeden Abend auf dem benachbarten Restaurantschiff italienisch essen, obwohl beide zunehmend schlecht bedient werden. Währenddessen läuft der Schlager »Memories of Heidelberg« in Dauerschleife. Heinz Strunk hat erneut einen leicht zu lesenden, aber gerade nicht oberflächlichen Roman geschrieben. Wir werden Zeuge einer Ehe, in der sich die Partner nichts mehr zu sagen haben und sich nicht mal mehr in die Augen schauen. Eigentlich trostlos, aber Strunks skurrile Einfälle lassen die Tragik oft in Richtung Komik kippen. Etwa wenn wir erfahren, dass Bertram, der in der Verwaltung arbeitet, gerne Schriftsteller geworden wäre. Er hat seine literarischen Versuche in einem Ordner mit der Aufschrift »Krankenkasse, alt« versteckt, damit Isolde nichts von seinen früheren Ambitionen mitbekommt.
Eine surreale Skizze findet er immer noch komisch. In der weltbekannten Hamburger Haifischbar steht tatsächlich ein Haifisch hinter der Theke. Gäste bestellen Bier. Verzweifelt versucht der Haifisch nun, Bier einzuschenken, aber es klappt mit den Flossen nicht. Zum Piepen. Aber was anfangen mit dem damaligen Ausdruckswunsch? Möglichkeiten taten sich auf, fielen in sich zusammen, wurden kleiner und schwanden dahin.
Bertram hat einiges mit seinem Schöpfer Strunk gemeinsam, zum Beispiel die Abneigung gegen das Reisen und natürlich die Melancholie. Da fragt man sich besorgt, ob auch Bertrams lebensgefährliches Spiel autobiografischer Natur ist. Bertram schließt nämlich heimlich aus Langeweile 8 Sekunden lang die Augen, während er mit 130 km/h auf der Autobahn fährt.
Nee, das mache ich nicht, ich fand die Idee aber schön. Also ich bin viel zu ängstlich, um solche Spielchen zu treiben. Das schien mir passende Gelegenheit, weil es auch ziemlich gut gleich skizziert, das Verhältnis zwischen Bertram und Isolde. So, dass die beide eigentlich so für sich sind. und Bertram viele Sachen, die ihn umtreiben, gar nicht mehr mit Isolde auch bespricht.
So sehnt sich Bertram insgeheim wieder nach körperlicher Nähe und isst Kalorienbomben hinter dem Rücken seiner Frau. Sie denkt, sein Übergewicht erkläre sich durch ein Stoffwechselproblem. Für uns Leser unerwartet finden Isolde und Bertram emotional wieder zueinander. Aber dafür muss es auf dem Gastroschiff erst richtig eskalieren. Die Kinder des Betreibers Enrico beschießen das Ehepaar mit riesigen Wasserpistolen.
Haut bloß ab, ihr Mistviecher!
Wut und Frustration lodern Bertram durch den ganzen Leib, bis hinauf zu den Haarwurzeln.
Wie hast du die Kinder gerade genannt?
Enrico. Als wäre er unmittelbar aus niederen Regionen emporgefahren. Wie macht er das bloß immer? Er stellt sich schützend vor die Kröten, als wären sie die Opfer.
Die können uns doch nicht einfach nass spritzen.
Im dramatischen Finale, es geht um Leben und Tod, erweisen sich Isolde und Bertram plötzlich als solidarisch und liebevoll miteinander. Durch Rache an den Betreibern des Restaurantschiffs. Wäre Rache auch für den Autor denkbar? Heinz Strunk blickt von der alten Brücke in Heidelberg zum Restaurantschiff.
Ja, so weit würde ich wahrscheinlich nicht gehen, aber in erster Linie aus Angst vor den Konsequenzen. Also nicht aus Skrupeln oder moralischen Gründen, sondern eher, weil ich würde mir keine große kriminelle Energie unterstellen. Und die, glaube ich, die braucht man, um da derartige Verwüstung anzurichten, wie am Ende das Ehepaar tut.
Genau beobachtet und originell erzählt. Heinz Strunk ist mit Memories of Heidelberg ein grandios tragikomischer Roman geglückt.
Ja, und Heinz Strunks Roman Memories of Heidelberg erscheint morgen bei Rowohlt. Und wie heute bekannt wurde, die deutsche Literaturkritikerin und Moderatorin Insa Wilke folgt Klaus Kastberger als Vorsitzende der Bachmann-Preisjury nach. Wilke war bereits von 2018 bis 2023 Mitglied, 3 Jahre davon als Jury-Sprecherin. Sie habe damals aufgehört, weil ein Wechsel an der Jury-Spitze von Zeit zu Zeit notwendig sei, so Wilke in einer Aussendung. Passend dazu wurde heute auch ein Rotationssystem für die Bachmann-Jury angekündigt. Der Vorsitz soll in Zukunft auf 3 Jahre begrenzt sein. Jurorinnen und Juroren bleiben 4 Jahre im Amt und haben die Option, um 2 weitere Jahre zu verlängern. Smashed to Pieces in the Still of the Night. Bis 2019 prangte dieser Schriftzug auf der Außenfassade des Flakturms im Wiener Esterházy-Park. Die meterhohen Buchstaben waren ein Werk des US-amerikanischen Konzeptkünstlers Lawrence Wiener. Als Bildhauer der Sprache wurde Wiener gefeiert, als Gründervater der Konzeptkunst ist er in die Kunstgeschichte eingegangen. Ab 1982 hat die Wiener Galerie Hubert Winter mit Lawrence Wiener zusammengearbeitet, bis zu dessen Tod 2021. Nun zeigt die Galerie eine Arbeit, die 2016 zum ersten Mal in Wien präsentiert wurde. Christine Scheucher berichtet.
Aufgespießt mit einem Span aus Gold. Ein Schriftzug, der Irritation stiftet und an eine paradoxe Intervention erinnert, prangt dieser Tage in den lichtdurchfluteten Räumen der Galerie Hubert Winter. In mehrfacher Ausführung, konkret übersetzt in die offiziell anerkannten Minderheitensprachen Österreichs, Slowakisch, Slowenisch, Kroatisch, Tschechisch, Ungarisch und Romanes. Der poetische Einzeiler gleicht einer situationistischen Parole, die sich gegen die marktüblichen Claims der Reklame wehrt. Letztere haben den öffentlichen Raum längst in Besitz genommen und kommerzialisiert. Gesetzt ist der Schriftzug in jener Typografie, die Lawrence Wiener selbst entwickelt hat. Bereits vor 10 Jahren war die Arbeit in Wien zu sehen. Nun präsentiert sie die Galerie Hubert Winter in einer erweiterten Form. Zur Eröffnung reiste Lawrence Wieners Witwe Alice eigens an.
This isn't a history lesson per se, it's art.
Diese Ausstellung soll keine Geschichtslektion sein. Wir zeigen hier Kunst. Wir überlassen die Interpretation dem Publikum. Die Vorstellung, eine Sprache in eine andere Sprache zu übersetzen, hat Lawrence immer interessiert. Denn es gibt keine 100%ig exakten Übersetzungen. Ich nehme die Farbe Rot anders wahr als Sie. Genauso verhält es sich auch mit der Sprache.
Lawrence Wiener gilt als Gründervater der Konzeptkunst und wurde am internationalen Kunstparkett als Plastiker der Sprache gefeiert. Wiener entwickelte eine immaterielle und, wenn man so will, kunstmarktkritische Kunstauffassung, die die Idee ins Zentrum stellt. Die Umsetzung derselben ist sekundär.
They've brought us together to tell you how to do something. How to do. They always bring us together, expecting the artist to tell people how to do. In fact, they'd like to tell them what to do.
Als junger Mann ließ Wiener auf einem Feld Sprengstoff zünden und erklärte die Krater zu Kunst. Dann wieder goss er Hochglanzlack auf einen Boden. Zum eigentlichen Medium seiner Kunst machte Wiener aber die Sprache.
Es ist kein Satz für mich, es ist ein Objekt. Es ist, was er ist.
Lawrence Wiener über die Sprache als Material der Bildhauerei. 1968 formulierte Wiener mit seiner Declaration of Intent eine Art Manifest der Konzeptkunst. Dieses besagt, dass ein Kunstwerk nicht vom Künstler persönlich gefertigt werden muss, mehr noch nicht zwingend physisch real existieren muss. Seit 1982 arbeitete Wiener mit der Galerie Hubert Winter zusammen. Seine Kunst ist eng mit dem New Yorker Kunsthabitat der 1960er Jahre verknüpft, wo sich die Vertreter von Fluxus, Minimal Art und Konzeptkunst ein Stelldichein gaben.
New York City was a very interactive art world. People went to bars.
Die Kunstszene in New York war sehr lebendig. Die Leute trafen sich in Bars und Restaurants und sie debattierten die ganze Nacht über technische Details der Malerei. Auch Lawrence hat als Maler begonnen, doch ab einem gewissen Zeitpunkt änderte sich sein Zugang zur Kunst. Lawrence war der Meinung, dass es genug Objekte auf dieser Welt gibt. Warum macht man keine Kunst, die die Welt nicht verschmutzt? Dieser Paradigmenwechsel ereignete sich Mitte der 1960er Jahre.
What could be made that wasn't going to pollute the world? And this was like in the mid-60s.
So Alice Wiener über das New York der 1960er Jahre, in dem sie ihren verstorbenen Mann Lawrence Wiener kennenlernte. Wien blieb der Künstler Zeit seines Lebens verbunden, nicht zuletzt aufgrund seines Naheverhältnisses zu Hubert Winter, in dessen Galerieräumen nun die mittlerweile 9. Einzelausstellung des Künstlers zu sehen ist.
Ja, und diese Ausstellung in der Galerie Hubert Winter ist bis zum 5. September zu sehen. So klingt das Leben ist der deutsche Verleihtitel des neuen Films des spanischen Regisseurs Daniel Sánchez Arévalo, der nach seiner Weltpremiere 2025 beim Festival von San Sebastian heute in den heimischen Kinos startet. Der Film erzählt aus einer galizischen Küstenstadt heraus, deren Bewohner 2 Jahre nach einem Schiffsunglück über eine traditionelle Musikformation wieder zusammenzufinden versuchen. Julia Basquiera hat den Film bereits gesehen.
Die Trauer hat sich wie ein Schleier über die spanische Küstenstadt Aguarda gelegt. Genau 2 Jahre ist es her, dass ein tragisches Schiffsunglück fast die gesamte Besatzung eines Fischerbootes in den Tod gerissen hat. Unter ihnen auch Kapitän Antonio, der als Dirigent der örtlichen Rondalla-Musikgruppe die Gemeinschaft zusammenhielt. Jetzt steht seine Tochter trauernd vor dem Grab und spielt Dudelsack. Auf den besten Freund ihres Vaters ist sie nicht gut zu sprechen, denn Luis hat das Unglück überlebt. Regisseur und Drehbuchautor Daniel Sánchez Arévalo.
Ich war schon immer der Meinung, dass man, um zum Universellen zu gelangen, um über etwas Grundsätzliches philosophieren zu können, beim ganz Kleinen anfangen muss. Das ist zum Beispiel die Tradition der britischen Komödien von Stephen Frears oder Ken Loach, die von sehr konkreten Gegenden und sehr konkreten Problemen erzählen. Genau das war diesmal mein Anstoß.
International bekannt wurde der Regisseur Daniel Sánchez Arévalo mit seinem mehrfach preisgekrönten Debüt dunkelblau, fast schwarz, einem Familiendrama über unerfüllte Lebensentwürfe. In Rondayas, auf Deutsch »So klingt das Leben«, macht er nun den Fischer Louis zum Hoffnungsträger seiner Geschichte. Er will das Dorf wieder zusammenbringen und die Musiktradition neu aufleben lassen.
Einfach so?
Nein, nicht einfach so, Irene. Wir haben jetzt 2 Jahre gewartet.
Aber Trauer braucht nun mal Zeit.
Wir sind noch nicht darüber hinweg, weder ich noch sonst einer von euch. Aber glaubt ihr nicht, dass das helfen könnte? Jedem von uns?
Was mich gepackt und sofort für den Film inspiriert hat, war ein YouTube-Video, das viral ging. Zu sehen waren darin die sogenannten Rondaya von Santa Eulalia de Mos. Ihre schönen Trachten, die Dudelsäcke, diese sehr urigen Spielweisen. Und plötzlich spielten sie eine Version von Thunderstruck von AC/DC. Da bekam ich Gänsehaut und dachte, was für ein Wahnsinn ist das denn? Also habe ich mich sofort auf den Weg gemacht, um diese Rondaya kennenzulernen. Und bin in dieses Universum eingetaucht. Und plötzlich wurde mir klar, dass diese speziellen Musikgruppen aus einer ganz bestimmten Gegend südlich von Vigo, einer wunderschönen Hafenstadt an der Nordwestküste Spaniens, stammten, die sonst in Galizien völlig unbekannt waren. Nach und nach habe ich gespürt, das ist eine tolle Geschichte, die es wert ist, erzählt und ans Licht gebracht zu werden.
So begeistert wie der Regisseur selbst, zeigt sich die Dorfgemeinschaft in seinem Film allerdings zu Beginn noch nicht von der Idee, die alte Rondaya-Formation wieder zusammenzubringen. Denn sie haben sich allesamt in ihrer Trauer gut eingerichtet.
Wenn die Rondaya für etwas steht, dann für die Gemeinschaft, ganz abgesehen von den finanziellen Vorteilen. Wenn wir den Wettbewerb gewinnen, könnten wir das Geld den Angehörigen der Opfer spenden. Oder wir könnten damit die schäbige Gedenktafel erneuern.
Wenn wir gewinnen, habt ihr gehört? Wann haben wir denn jemals gewonnen?
Mit Beharrlichkeit gelingt es Louis nach und nach, das Ensemble zusammenzustellen. Unter den Mitgliedern das Wunderkind Elias. Wegen seines außergewöhnlichen Könnens auf dem Dudelsack hat er sogar ein Stipendium in den USA erhalten. Allerdings leidet er unter Depressionen und Leistungsdruck. Zurück in seiner Heimat erlebt er das gemeinsame Musizieren in der Rondaya wie eine Befreiung. Zum ersten Mal geht es nicht um Perfektion, sondern um das Miteinander. Außerdem begegnet er seiner Jugendliebe wieder, der Tochter des verstorbenen Kapitäns.
Bleibst du länger?
Kommt drauf an.
Worauf?
Machst du bei der Rondaya mit?
Nein. Und du?
Mein Stipendium habe ich doch nur wegen der Rondaya. Die Berkeley-Leute fahren alle voll auf den ganzen Traditionsscheiß ab. Gibt Extrapunkte.
Das passt jetzt nicht.
Dir passt es doch nie, egal ob es Rondaya ist oder um abzuhauen. Wonach ist dir denn gerade? Ein Brot zu backen?
Ich backe es nicht. Ich verkaufe es nur.
Mit jeder neuen Probe wächst diese Rondaya der Trauernden zu einer kraftvollen, klangstarken Musikgruppe zusammen, die Arrangements aus der Popmusik einstudiert und sich auf einen großen Wettbewerb vorbereitet.
Mir war von Anfang an klar, dass es wirklich darum gehen soll, zu zeigen, wie eine Rondaya funktioniert, wie geprobt wird, wie der abschließende Wettbewerb aussieht. Wir haben das auch beim echten Wettbewerb gedreht, im Instituto Ferial de Vigo, dem Messegelände der Stadt. Vor 8000 Menschen in einer vollbesetzten Halle. Und das Beste war, dass uns alle gesagt haben, ihr habt es wirklich geschafft. Ihr seid eine echte Musikgruppe geworden. Eine echte Rondaya.
Rondayas, so klingt das Leben, erzählt davon, wie aus einem zaghaften Neubeginn ein gemeinsamer Aufbruch wird. Und wie eine alte Tradition lebendig bleiben kann, wenn jede neue Generation ihren eigenen Ton darin finden darf.
So klingt das Leben, startet heute in den österreichischen Kinos und so klingt es in ein paar Stunden auf der Burg Klamm. If you don't know who you're dealing with, then just go on ahead and fold up your tent. Somebody tried to sell me a bridge, just like my Dort gastiert heute Van Morrison mit prominenter Vorband. Denn während Mick Jagger gestern Abend bei England-Argentinien mit Spielverlauf zunehmend zerknirscht im WM-Stadion saß, bespielt Stones-Kollege Ron Wood heute die Burgklamm.
Das war ein Kulturjournal.
Technik Ralf Gabriel, Regie Susanna Dalmonte, Moderation Benno Feichter.
Ö1 am Nachmittag mit Bernhard Fellinger.
Jetzt hebt Andreas Felber gleich einen akustischen Schatz in Gestalt einer Konzertaufnahme aus dem Jahr 1968. Da spielte der Pianist Oscar Peterson im Wiener Konzerthaus.
Ja, lieber Bernhard, die Musik dieses Konzerts wurde jüngst sogar zweifach wieder zum Leben erweckt. Zum einen ist die originale ORF-Aufnahme von 1968 auf LP erschienen und zum anderen interpretiert tatsächlich die russische Pianistin Christina Miller den Klavierpart eben dieses Konzerts von Oscar Peterson.
Oscar Peterson, der 2007 verstorbene große kanadische Jazzpianist, hätte gestaunt und wohl auch zustimmend gelächelt.